Ja, die Frage heute Abend lautet, wie kann ich Gott kennenlernen? Und die relativ einfache Antwort darauf ist, erst einmal gar nicht. Ja, dann können wir jetzt mal Schluss machen, ne? Also vielleicht nicht ganz. Also was meine ich denn damit? Ich meine, du als Zuhörer hier heute Abend hast von dir aus gar keine Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Das ist ja auch vollkommen klar. Wie bitte sehr wolltest du das denn anstellen? In der Bibel wird ja ganz klar gesagt, Gott ist im Himmel, der Mensch ist auf Erden. Was könnten wir denn überhaupt machen? Wir können ja nicht im Telefonbuch nachschlagen und sagen, also das ist jetzt die Telefonnummer von Gott, also dann rufen wir ihn mal an und dann machen wir mit ihm einen Termin ab. Wir können auch nicht mal eben hinfahren mit dem Auto. Können Sie ja probieren, in Ihrem Navi einzugeben, ne? Also Gott. Ich habe es noch nie probiert, können Sie aber mal probieren. Ich bin mir aber ziemlich sicher, selbst wenn es einen Ort gibt, der Gott heißt, da werden Sie Gott, den Schöpfer von Himmel und der Erden, denjenigen, der schon war, ehe irgendwas anderes gewesen ist, nicht drin finden. Das heißt, wir von uns aus können erst einmal gar nichts tun, um zu Gott zu kommen oder Gott kennenzulernen. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, was Sie gehofft haben, hier heute Abend zu hören, aber genau so ist das und genau so erleben das auch die meisten Menschen. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die sind auf der Suche nach Gott. Also die suchen Gott in ganz verschiedenen Zusammenhängen, in ihren Gefühlen. Oder sie suchen Gott in Kirchen. Oder sie suchen Gott in philosophischen Werken oder in esoterischen Schriften oder in der Meditation und so etwas. Und sie werden feststellen, keiner dieser Menschen wird Gott finden. Weil das alles uns hier nur auf der Erde bindet und festhält. Wir können Gott gar nicht finden, weil wir gar keine Möglichkeit haben, ihn zu finden. Eben wir können laut rufen und Gott muss hier nicht kommen. Wir können Gott im Nichts finden. Das ist auch was ganz, ganz Besonderes, auf das uns Jesus Christus, als er hier auf der Erde war, hingewiesen hat. Eben als die Leute ihn immer wieder fragen, ja, wie kann ich denn jetzt Gott kennen, wie kann ich Gott finden, da sagt Jesus eindeutig darauf, niemand kennt den Vater, also kennt Gott. Niemand. Kein Mensch kann Gott kennen, kein Mensch kann Gott finden, da sagt er, außer der Sohn, außer Jesus Christus. Und dann sagt er, und wem ist der Sohn offenbart? Also das, was wir von Jesus Christus wissen, ist, es gibt bloß einen einzigen Weg. Und der Weg ist, dass Gott den ersten Schritt auf uns zutut. Von uns aus haben wir keinerlei Möglichkeit, Gott zu finden. Es gibt verschiedene Wege, die Menschen einschlagen, aber es gibt keine Möglichkeit. Und ich hoffe, es wird auch deutlich, warum. Ja, das ist ja ganz klar. Gott ist weit über unseren Möglichkeiten. Gott ist weit von uns entfernt. Von uns aus haben wir nie die Chance, das zu tun, sondern es muss die Initiative von der anderen Seite ausgehen. Wir können das ja versuchen, bildhaft zu vergleichen mit irgendeinem anderen Prominenten hier auf der Erde. Also der ja noch weit unterhalb von Gott anzusiedeln ist. Weil all die Prominenten auf der Erde sind ja nur Menschen. Das heißt, die wohnen ja hier auf der Erde. Die haben eine Adresse, die haben eine Telefonnummer und trotzdem werden sie merken, die persönlich kennenzulernen, ist gar nicht so einfach. Also probieren Sie doch mal, nehmen wir hier eine Prominente in Deutschland, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, probieren Sie doch mal kennenzulernen. Also ich meine jetzt nicht mal ein Bild von ihr zu sehen, irgendwo im Fernsehen oder so, sondern sie richtig kennenzulernen. Sie können ja einen Brief nach Berlin schreiben und sagen so, ich möchte Sie gerne mal kennenlernen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist sie ja so nett, da mal einzuladen, ich müsste es mal probieren, nicht, dass wir dann ins Bundeskanzleramt eingeladen werden, so zum Kaffee trinken. Ich hätte echt Interesse. Nicht? Also ich finde das mal spannend, so mit ihr da selbst zu reden, ihr vielleicht so ein paar Tipps noch für die Politik zu geben. Nicht? Nein, das würde ich lieber nicht machen, da kennen sie sich wahrscheinlich besser aus als ich. Aber ich schätze mal, die Frau ist gut beschäftigt, die hat gar kein besonderes Interesse, mich kennenzulernen. Also ich vermute, wenn da nicht die Initiative von der Bundeskanzlerin ausgeht, das was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwann mal einen Orden bekommen sollte, nicht? Also wäre auch nicht schlecht, dann, dass ich dann eingeladen werde zu irgendeinem Empfang. Dann vielleicht. Aber sonst wird das schwierig. Oder versuchen Sie doch mal bei einem der reichsten Deutschen, nicht? Das sind die Brüder Albrecht, die Gründer vom Aldi, gelten als einer der reichsten Deutschen, mit zig Milliarden Einkommen und Guthaben und so. Versuchen Sie die doch mal persönlich kennenzulernen. Deren Telefonnummer finden Sie nicht mal im Telefonbuch, weil die geheim ist. Ja, und wenn Sie irgendwie rausgefunden haben, ich denke, dann werden Sie irgendwann mal vor einem Gatter stehen, nicht? Und dann werden Sie klingeln und dann wird der Sicherheitsdienst dann sagen, was wollen Sie denn hier? Haben Sie eine Einladung? Nee, keine Einladung gibt's nicht. Und dann merken wir ja schon, hier auf der Erde ist es so, bei den Leuten, die wir für wichtig und prominent halten, die kann man nicht einfach so kennenlernen. Und ich habe ja gesagt, das sind alles Menschen. Das ist alles irdisch. Denn Gott ist ja viel, viel mehr. Gott ist viel mehr als der berühmteste Mensch auf der Welt. Gott ist derjenige, der war, als noch nichts gewesen ist, der da sein wird, wenn es nichts anderes mehr gibt. Wir von uns aus haben keinerlei Möglichkeiten, ihn kennenzulernen, wenn nicht Gott den ersten Schritt auf uns zutut. Wenn wir nicht von Gott aus die Einladung bekommen, sozusagen, ich habe Interesse daran, dich kennenzulernen. So gibt es keine Möglichkeit. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns das zu Bewusstsein kommen lassen, weil viele Menschen auch heutzutage überschätzen sich und ihre Position. Viele Menschen heutzutage halten sich für den Bauchnabel des Universums, halten sich für das Zentrum der Geschichte und meinen, das ist manchmal, finde ich, ganz amüsant zu hören, eigentlich traurig zu hören, da spricht man irgendwo auf der Straße oder am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft mit Menschen und dann reagieren die Menschen, also Gott muss sich aber anstrengen, damit ich ihn akzeptiere. Sozusagen, als ob Gott jetzt bitte machen will, bitte, darf ich auch mit dir Kontakt haben? Dann, naja, also gut, Gott, ich habe die Bedingung, wenn du dich alle erfüllst, dann ja. Da müssen wir sagen, was stellst du dir als Mensch vor, wer Gott ist? An solch einen Gott, wenn du solch eine Vorstellung hast, der ist nicht mehr als dein Fantasieprodukt. Ja, dein Fantasieprodukt, das kann hört vielleicht auf Bedingungen. Weißt du, mit wem du dann eigentlich sprichst? Weißt du, an wen du denkst? Weißt du, dass Gott nicht das Geringste davon hat, dass du ihn akzeptierst? Dass du ihn kennenlernst? Derjenige, der davon was hat, das bist du selbst. Wir sind da die Bittsteller, wenn überhaupt. Und wir können dankbar sein dafür, wenn Gott sich auf uns einlässt. Also ich habe ja bewusst das Beispiel genommen irgendeiner prominenten irdischen Person, weil da meistens denken wir gar nicht daran. Kaum einer kommt von uns auf die Idee, dass irgendein prominenter Popstar oder Musiker oder Computertechniker oder sonst irgendwas, ich weiß ja nicht, welche Helden ihr habt, dass der uns einlädt. Weil da rechnen wir mit, naja, der ist ja so bekannt, der ist ja so wichtig, der hält sich für so wichtig, der würde ja nie uns einladen. Warum denn? Der kennt uns ja gar nicht, der hat so viele Freunde und so weiter, der hat ja gar nichts davon. Ich weiß jetzt nicht, wen ihr da als besonderes Vorbild, als Star in eurem Leben habt. Aber jetzt müssen wir sagen, wenn das irdisch schon so ist, wie viel mehr ist das dann eigentlich so mit Gott, der ja nicht mal hier auf der Erde wohnt, der kein sterblicher Mensch ist, der sowieso hier einmal alles aufgeben muss, wenn sein Leben zu Ende ist. Und ich glaube, das müssen wir uns ganz bewusst machen. Erst einmal von uns aus haben wir keinerlei Möglichkeit. Und wenn Gott wirklich einen Schritt auf uns zutut, dann ist das nicht, weil wir ihm irgendwelche Bedingungen gestellt haben, weil wir so gnädig sind, ihn zu empfangen oder zu akzeptieren oder so etwas, sondern dann ist das wirklich nur, weil Gott uns eine Chance gibt, obwohl er es gar nicht müsste. Was bei uns die richtige Einstellung dazu wecken sollte, eine Beziehung zu Gott einzugehen. Es gibt dann noch manche, die versuchen, mit Gott zu verhandeln. Also die sagen, naja, also jetzt gibt es da irgendwelche Gebote und naja, die Hälfte halte ich ein. Aber da musst du zufrieden sein, Gott. Mehr nicht. Also wenn nicht, hast du Pech gehabt. Dann halt ohne mich. Ne? Und haben den Eindruck, als ob es da eine Verhandlung gäbe auf Augenhöhe. Ne? Also sozusagen, naja, Gott und ich, wir sind ein gutes Team. Ne? Also so, eigentlich kann Gott ganz zufrieden sein, wenn er mich in seinem Team hat. Ne? Also kriege ich einen guten Posten, also mindestens Generaldirektor oder so. Ne? Und dann... Das gibt es gar nicht. Das ist eine Illusion. Manche Menschen denken so über Gott, aber das, was sie da machen, ist nur ihn selbst geschaffener Gott, der auf ihre Bedingungen eingeht oder hört. Wir von uns aus haben gar keine Möglichkeiten, Gott kennenzulernen, sondern wenn, dann muss Gott den ersten Schritt auf uns zutun. Aber wir können aufatmen. Genau das ist es, was die Bibel uns berichtet. Genau das ist es, was Jesus Christus uns gesagt hat. Genau das ist es, was der Hauptinhalt der Bibel ist. Der Hauptinhalt der Bibel ist, Gott hat den ersten Schritt auf uns zugetan. Würde er es nicht tun, würde Gott keine Lust auf uns haben, sozusagen, Ja, er bräuchte sich nur in den letzten Winkel des Universums zurückziehen, oder es würde vielleicht schon genügen für den nächsten Planeten. Oder, ich meine, wenn er keine Lust auf uns hätte, er könnte mit einem Finger schnippen unseren ganzen Planeten auslöschen und dann wäre es mal still im Universum. Vielleicht keine Störungen mehr durch irgendwelche Radio-, Fernsehsendungen oder so etwas, wenn Gott keine Lust auf uns hätte. Und wir könnten nichts machen. Wir könnten das auch nicht mehr verhindern. Denn Gott, der mit einem Wort das Universum schaffen kann, der kann es auch mit einem Wort beenden. Und Gott hat den ersten Schritt auf uns getan. Das ist ja das, was Christen zu Weihnachten feiern. Zu Weihnachten feiern wir ja genau das. Gott wurde Mensch. Gott ist auf die Erde gekommen, damit wir die Möglichkeit haben, Kontakt zu ihm zu bekommen. Hätte Gott diesen ersten Schritt nicht getan, wir wüssten von Gott so gut wie nichts. Wir könnten ihn höchstens erahnen, erhoffen, wünschen, erfinden. Aber da, wo Gott den ersten Schritt getan hat, da wurde er für uns anfassbar. Wir merken das auch, er wurde für uns klein. Und zwar Gott musste klein werden, damit wir ihn überhaupt erkennen und sehen können. Würden wir Gott in seiner Herrlichkeit und Größe begegnen, dann würden wir wahrscheinlich sofort tot umfallen. Wir könnten ihn wahrscheinlich auch gar nicht erkennen. Er musste sich selbst erst einmal kleiner machen, anschaulicher machen, damit wir ihn überhaupt begreifen können. Und das wurde er als Mensch. Und zwar als ein Mensch, ganz anders, als man sich das damals vorstellte oder heute vorstellt. Die meisten von uns haben den Eindruck, die, die wichtig und groß sind, das sind die, die mit einem großen Auto fahren, die irgendwo im Fernsehen erscheinen, die, die überall gefeiert werden, das sind die Großen. Und Gott hat, so wie er das häufig macht, damit wir das Richtige, das Wahre erkennen können, genau diesen Weg nicht gewählt. Jesus ist nicht als König geboren, auch nicht als Popstar geboren, auch nicht als Erfinder geboren, sondern eben als kleines Kind in einer unbedeutenden armen Familie am Rande der römischen Provinz Palästina. Und da ist er aufgewachsen. Aber von Anfang an haben die Menschen gemerkt, da ist etwas Besonderes an diesem Kind. Also nicht nur auf die Art und Weise, wie es geboren war, sondern auch auf die Art und Weise, wie er gelebt hat. Und dann, als er angefangen hatte zu predigen, da ist das Ganze auf einen Höhepunkt zugesteuert. Denn die Menschen haben sich natürlich gefragt, als Jesus aufgetreten ist zu predigen, haben sie zu Recht gefragt, ja, wenn der behauptet, Gott zu sein, dann ist der einfach krank. Das würden wir heute ja auch denken. Also ich zumindest. Wenn nachher jemand auf mich zukommen würde oder mein Nachbar oder sonst was und würde zu mir kommen und sagen, ja, ich bin Gott. Ja, dann würde ich sagen, also freut mich ja, nicht? Aber eben da gibt es eine Klinik, wahrscheinlich gibt es da Probleme, musst du dich mal behandeln lassen, so würden wir reagieren. Und das ist ja nicht falsch, denn es gibt immer Leute, die größenwahnsinnig sind. Und genauso würden wir Jesus ja auch einordnen. Aber dann sind Dinge im Leben Jesu passiert, die für die Menschen absolut unerklärlich waren, die faszinierend waren, durch die er den Menschen zeigen wollte, dass er eben nicht nur Mensch ist, sondern dass er Gott ist. Und das ist ja immer wieder, das ist ja das, was wir von den Berichten der Schüler Jesu lesen. Es gibt 4 ausführliche Berichte im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, wo dann die Augenzeugen, die Begleiter Jesu davon berichten, was sie mit Jesus Christus erlebt haben, wo sie selbst dabei waren, wo sie sagen, eigentlich ist das unglaublich, aber genauso ist das passiert. Wir lesen das ja von diesen Berichten. Ich lese gerade mal den Anfang von dem Bericht des Lukas, wie er das einleitet. Und dann wird ganz deutlich, das waren nicht nur irgendwelche frommen Geschichten, die er sich da ausgedacht hat, sondern er war sich ganz sicher, dass das, was da passiert ist, Realität war. Da schreibt Lukas, nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. So schien es auch mir gut, der ich doch allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also der Lukas schreibt hier ja an seinen Empfänger, also an den, dem er das berichten will, jetzt also ganz häufig dabei, er sagt, das ist ganz sicher, das waren Augenzeugen, ich bin dem genau nachgegangen, ich habe es genau überprüft und das war ja auch wichtig, weil diese Sache, die wir in diesen Berichten lesen, sind absolut spektakulär. Und weil sie so spektakulär sind, gibt es deshalb auch heute viele Leute, die können sie nicht glauben. Die können sich das nicht vorstellen. Das wäre ja viel zu wunderbar. Es gibt viele Menschen heute, die sind so tief verwurzelt im Materialismus, dass sie sich nicht vorstellen können, dass es jenseits der Materie auch noch was gibt. Und deshalb werden sie mit der Geschichte Jesu nicht fertig. Also, wenn dann Jesus zu einem Blinden spricht und sagt, werde sehend, und er wird sehen, dann sagen viele Leute, das kann doch gar nicht sein, das habe ich ja noch nie erlebt. Und ich würde sagen, ja genau, du hast recht. Würde das jeder Mensch machen können, was wäre das Besondere von Jesus? Wenn in der Bibel stehen würde, und Jesus trank ein Glas Wasser, dann würden wir auch nicht gleich sagen, boah, der hat ein Glas Wasser getrunken, das ist ja was ganz Besonderes. Wir würden sagen, ja, das tue ich auch jeden Tag. Gut, manche von euch sagen vielleicht, ihr trinkt lieber Tee oder Kaffee, nicht? Aber kommt ja auf dasselbe raus. Aber hast du schon mal zu einem Blinden gesprochen und der ist hinterher sehend geworden? Ich meine jetzt echt, kein Trick oder so etwas. Ihr könnt es probieren. Ich kenne keinen Augenarzt, der das kann. Die müssen lange studieren und dann wird operiert und so weiter und dann am Ende weiß man immer noch nicht, ob sie erfolgreich sind. Und wenn einer wirklich blind ist, kann ein Augenarzt einfach gar nicht helfen. Und genau das ist ja das Besondere. Das war nicht nur einmal passiert, sondern solche Sachen waren häufiger passiert. Und dann noch viel radikaler, da waren Menschen, die waren tot. Und ich rede nicht von denen, die Nahtoderlebnisse haben. Das heißt, deren Herz 5 Minuten stehen geblieben ist, das ist schlimm genug schon, das ist eine drastische Erfahrung. Aber hier rede ich von Leuten wie dem Lazarus, von dem dann seine eigene Schwester sagt, Jesus, du brauchst gar nicht mehr zu dem hinzugehen, der stinkt schon. Also das heißt, er ist schon verwest. Und Jesus geht hin und ruft den Lazarus, Lazarus, steh auf, komm aus dem Grab heraus. Und er steht auf und kommt aus dem Grab heraus. Hat das irgendjemand schon mal erlebt? Wir sagen, das kann doch gar nicht sein. Das habe ich auch noch nie erlebt. Genau das ist ja der Punkt. Genau deshalb wurden diese Begriffe hier aufgeschrieben, diese Ereignisse. Weil das hat nie jemand erlebt und das wird auch nie jemand erleben. Denn jemanden vom Tod zurückzurufen, das kann eben nur Gott. Und gerade deshalb werden all diese Berichte beschrieben, die wir in der Bibel haben, damit die Menschen, die damals lebten und die, die das heute lesen, diese Berichte, damit sie wissen, Jesus war eben nicht nur ein Philosoph. Jesus war nicht nur ein Religionsführer. Jesus war nicht nur ein Mensch mit Größenwahn, sondern Jesus war Gott leibhaftig hier auf der Erde. Das ist das ganz Außergewöhnliche und Besondere. Und wäre Jesus nicht als Gott Mensch geworden hier auf der Erde, hätten wir null und gar keine Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Weil von uns aus geht das nicht. Ich habe ja gesagt, kein Radiosender, keine Mondrakete wird je zu Gott kommen, wenn er das nicht will. Sondern wir sind angewiesen, dass Gott den ersten Schritt tut. Und er hat den ersten Schritt getan. Und weil Gott den ersten Schritt getan hat, dann können wir erst den zweiten machen. Also das wäre so ähnlich, als wenn ich jetzt mal wieder bei der Frau Merkel bin, wenn die mir jetzt eine Einladung schickt, nicht aus irgendeinem Grund. Und dann sagt sie, also hier, Michael Kotsch, so und so, herzliche Einladung ins Bundeskanzleramt. Dann kann ich den nächsten Schritt tun. Also ich kann erst mal sagen, nein, will ich nicht, ich mag sie nicht, ich bin, was weiß ich, jetzt SPD-Wähler, nee, will ich erst gar nicht. Wobei sie regiert irgendwie mit der SPD, nicht? Da muss ich noch was anderes wählen. Also irgendwie aus irgendwelchen. Oder ich könnte sagen, ach nee, morgen Nachmittag, da habe ich schon was vor, da wollte ich eigentlich ein paar neue Blumen pflanzen, ne? Könnte ich sagen. Und dann bleibe ich zu Hause. Dann wird aus der Begegnung auch nichts. Also der erste Schritt muss von der anderen Person hier ausgehen, hier von Gott oder in meinem Beispiel von der Bundeskanzlerin. Und jetzt kann ich den Schritt tun, ich kann mir ein Ticket nach Berlin kaufen, ich fahre dahin, ich stehe dann irgendwo am Tor vom Kanzleramt, also da war ich auch schon mal, aber ich wurde nicht reingelassen. Ne? Und dann werde ich reingelassen, ich habe die Einladung, zeige ich den Leuten, dann lassen sie mich rein. Das ist möglich. Und in der Sache mit Gott ist es ganz genauso. Gott schickt uns eine Einladung und das ist durch Jesus Christus. Und dann sagt er, wenn du diese Einladung annimmst, dann kannst du Zugang zu mir bekommen. Und zwar hier auf der Erde schon. Also der Empfang wird dann nicht gleich im Himmel sein, das ist dann erstmal noch Vorbereitungszeit. Also wenn ich es wieder auf die Frau Merkel übertrage, dann gibt sie mir erstmal ihre Geheimtelefonnummer, nicht? Also die NSA weiß das scheinbar auch so, aber wir brauchen dann die Geheimtelefonnummer so und dann können wir anrufen und schon mal die ganze Sache besprechen. Und so ähnlich ist das auch. Gott gibt uns hier auf der Erde schon die Möglichkeit, dass wir Kontakt zu ihm aufnehmen dürfen und zwar ganz ohne Handy, indem wir hier mit ihm sprechen. Und jetzt sagen manche, das kenne ich ja irgendwie, das nennt sich ja Beten, das tut es auch. Und manche haben Erfahrungen mit dem Beten, vielleicht mit einer Art rituellem Gebet, was es ja auch gibt, traditionellem Gebet. Man betet einfach etwas, was man auswendig gelernt hat, nur das ist eigentlich nicht das Sprechen mit Gott. Nur wenn Gott die Leitung freischaltet sozusagen, wenn Gott bereit ist, auf mich zu hören, wenn er sieht, ich will mit ihm reden, ich will nicht nur ein Ritual absolvieren, dann kann ich mit ihm sprechen und dann hört er zu. Und Menschen, die das tun, erleben häufig auch, wie sie innerlich erleichtert werden, wie sie plötzlich innerlich merken, da hört jemand zu und gibt mir Antwort. Und dann hat Jesus uns gesagt, dass es da bestimmte Voraussetzungen gibt, wie das gehen kann. Und zwar die Voraussetzungen sind nicht das, was wir manchmal so vor Augen haben. Auf der Erde gibt es verschiedene Wege, die Menschen einschlagen, um zu Gott zu kommen, um Gott kennenzulernen. Ein Weg ist beispielsweise die Religion. Jetzt sagen einige, ja, bin ich jetzt nicht in einer religiösen Veranstaltung, in einer Gemeinde, in einer gewissen Weise, ja. Also dieses hier ist ja eine Veranstaltung der Freien Evangelischen Gemeinde, aber ich kann Ihnen sagen, Sie werden Gott nicht kennenlernen, weil Sie Mitglied der Freien Evangelischen Gemeinde werden. Sie werden Gott auch nicht kennenlernen, weil Sie Mitglied der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche oder der buddhistischen Union oder sonst irgendwas werden. Denn Gott ist nicht Gründer dieser Institution, das sind menschliche Institutionen. Die können gut sein oder schlecht sein, das ist gar nicht die Frage. Sie können eine Hilfe sein, sie können Gutes tun oder eben nicht, aber keine Institution hat irgendein Abonnement, Menschen zu Gott bringen zu können. Und das müssen wir, glaube ich, ganz deutlich sehen. Es gibt keinen rituellen Zugang zu Gott. Es gibt keine Institution, die einen Zugang zu Gott vermitteln kann. Es gibt auch auf der Erde keine heiligen Handlungen, die wir vollziehen können, damit Menschen zu Gott kommen. Jedes Jahr leite ich mindestens eine Studienreise nach Israel. Und Israel ist das interessant, weil Israel ist für viele der Menschen, die offen sind für das Christentum, Judentum, den Islam, ist das eine der Orte, wo man meint, also hier sind wir doch Gott am nächsten. Und tatsächlich ist Israel ein interessantes, spannendes Land. Immer wieder bin ich dann allerdings betroffen, wenn ich sehe, wie viele Menschen durch die Verehrung von Orten versuchen, Zugang zu Gott zu bekommen. Dann bin ich mit der Reisegruppe in der Grabeskirche in Jerusalem. Gerade wenn man zur Haupttür hineinkommt, ist direkt vor einem der Salbstein. Das soll der Stein sein, auf dem Jesus gelegen hat und die Frauen ihn gesalbt haben, bevor er dann ins Grab reingelegt worden sind. Und jedes Mal, wenn ich da bin, dann sind viele Menschen ringsherum, liegen auf Knien, küssen den Stein, reiben mit Tüchern über den Stein, weil sie hoffen, dass etwas von der Heiligkeit Jesu noch auf dem Stein übrig ist und sie das mit nach Hause nehmen können und dass, wenn sie das tun, Gott näher sind. Und das sind Menschen, die sind religiös. Das sind Menschen auf der Suche nach Gott. Sie sehnen sich nach der Nähe nach Gott und sie tun viel dafür. Sie bezahlen viel Geld dafür und sie machen viele Opfer, die sie da dazu bringen, damit sie da hinkommen. Aber sie finden Gott nicht. Was sie sehen, ist ein Stein. Gott ist kein Stein. Was sie mit nach Hause nehmen, ist eben ein Taschentuch, was sie darüber gerieben haben. Vielleicht riecht es noch ein bisschen nach dem Stein, aber das ist nicht Gott. Das ist eben ein Taschentuch, was man mitnimmt. Oder es gibt andere, die stehen Schlange darauf, weil sie gerne im Jordan getauft werden wollen. Und im Jordan getauft zu werden, ist nicht schlecht. Nur der Jordan ist erstmal nur H2O, chemisch Wasser. Und der Jordan bringt mich nicht zu Gott. Ich kann mich taufen lassen, wo ich will. Auch die Taufe bringt mich nicht zu Gott. Die Taufe ist ja lediglich ein Symbol, ein Zeichen. Auch das sind rituelle Handlungen, durch die ein Mensch den Zugang zu Gott bekommen will. Und alles das geht nicht. Diese Zugänge zu Gott gibt es nicht. Manche Menschen versuchen sich auch einen Zugang zu Gott zu erkaufen durch gute Werke, durch gute Taten. Und das ist eigentlich gut. Gott freut sich darüber. Über jeden Menschen freut sich Gott, der das Richtige tut. Das ist so. Wir haben in der Bibel ein Beispiel von einem jungen Mann, einem frommen jungen Mann, einem reichen Mann, der zu Jesus kommt und dann fragt er ihn, ja, wie kann ich denn Gott kennenlernen? Wie kann ich zu Gott kommen? Und dann ist die erste Antwort, ja, du kennst doch die Gebote aus der Bibel. Da sagt er, die habe ich alle gehalten. Dann steht, und Jesus gewann ihn lieb. Gott freut sich darüber. Also es ist ja nicht so, dass Gott alle erstmal gleich ansieht. Der eine, der lügt und betrügt und der andere, der ist ehrlich und der hilft anderen, alles gleich. Ist ja egal vor Gott. Nein, ist gar nicht egal. Natürlich freut sich Gott darüber, wenn wir die Wahrheit sagen, wenn wir anderen Menschen helfen. Nur das Hauptproblem an der Geschichte ist, damit wir wirklich zu Gott kommen können, müssten wir sündlos sein. Jetzt können wir fragen, warum? Ja, weil Gott sündlos ist und weil Gott bei sich keine Sünde dulden kann. Das wäre ja so ähnlich, nehmen wir mal an, ich bin Präsident eines Vereins. Es gibt ja einen Verein, ja, vielleicht kennen Sie, in Berlin hat er seinen Sitz, Transparency International. Also das heißt, die setzen sich gegen Korruption ein. Ne? Jetzt nehmen wir mal an, ich bin Präsident so eines Vereins gegen Korruption. Und dann meldet sich einer, der will Mitarbeiter bei mir werden. Und dann frage ich ihn natürlich zuerst, hast du schon mal Korruption gemacht? Und dann sagt er mir, ja, aber nur ein ganz kleines bisschen. Ist der jetzt geeignet für Transparency International? Macht sich irgendwie schlecht. Ne? Wenn wir dann einen Bericht gegen Korruption rausbringen und dann kommt oben in der Presse raus, ja, der Mitarbeiter, der war auch korrupt. Aber nur ein bisschen. Ne? Also der hat nur mal die Polizei bestochen wegen so ein paar Strafmandaten oder so. Oder dann merken wir, das geht nicht. Sondern wer da mitarbeiten will in einer Aufklärung gegen Korruption, das geht nur, wenn du keine Korruption machst. Und genauso ist bei Gott. Wenn du bei Gott sein willst, geht das nur, wenn du heilig bist, wie Gott heilig ist. Gott kann sich dich ja nicht in seine Mannschaft aufnehmen, in seine Nähe lassen, wenn du Schuld in deinem Leben hast. Dann würde ja auch bei Gott Schuld sein. Dann wäre Gott nicht mehr rein. Und das werfen doch manche Gott gerade zu, sagen, Gott lässt ja so viel Ungerechtigkeit zu. Aber würde er genau das tun, dann wäre er eben nicht mehr rein und heilig. Deshalb kann er uns nicht akzeptieren, wenn noch Schuld in unserem Leben ist. Und dabei spielt es natürlich eine Rolle, wie viel Gutes wir im Leben haben. Aber das, was uns hindert, so zu Gott kommen zu können, ist eben die Schuld, ist das, was falsch läuft in unserem Leben. Und da sagt uns Jesus Christus ganz deutlich, die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist eben nicht die fromme Philosophie. Also das heißt, ich mache mir ein philosophisches System, in dem ich erkläre, tue Recht und scheue niemand zum Beispiel. Oder sei edel. Oder das ist alles gut, das ist gar nicht schlecht. Oder lebe fromm, auch gut. Besuch eine Kirche, auch gut. Bete regelmäßig, auch gut. Aber es bringt uns eben nicht zu Gott. Das ist alles eine gute Sache. Vielleicht, wenn ich noch Vergleiche mache, nehmen wir mal an, Sie wollen sich jetzt bewerben als Professor für Physik. Dann bewerben Sie sich als Professor für Physik und dann sagen Sie, ich spiele fließend Geige. Und dann sagen Sie, ja super, das ist toll. Also wird wahrscheinlich, würde ich jetzt, wenn Sie sich bei mir bewerben, würde ich sagen, das ist super. Und dann sagen Sie, ja, und ich kann toll schwimmen. Ich sage, auch. Und ich habe einen Schönheitswettbewerb gewonnen. Auch super. Und irgendwann würde ich fragen, ja, und wie sieht es mit Physik aus? Naja, also eigentlich kann ich nicht gut rechnen und Physik habe ich auch nie gemocht. Und aber ich habe scharfe Augen. Da merken Sie ja, das ist aber nicht das Entscheidende. Und genauso ist es bei Gott auch. Diese Sachen sind alle schön, die sind auch gut und Gott schätzt sie. Aber die Qualifikation, zu Gott zu kommen, ist, es darf keine Schuld im Leben sein, weil bei Gott keine Schuld zugelassen wird, weil Gott schuldlos ist, weil Gott rein ist. Die Bibel sagt, weil Gott heilig ist. Und dann muss irgendwas passieren, damit wir, wenn wir eben Schuld im Leben haben, damit wir gereinigt werden. Erst wenn wir gereinigt werden, dann können wir zu Gott kommen. Und das geht eben nicht einfach so, sondern dann müssen wir Jesus Christus um Reinigung in unserem Leben bitten. Also zu ihm kommen und sagen, bitte reinige mich von dieser Schuld, nimm du sie weg. Und Jesus Christus hat gesagt, ich mache das. Aber ich mache das erst, wenn du eingestehst, dass da Schuld ist. Derjenige, der hochmütig meint, nee, ich bin doch mit Gott auf Augenhöhe, Gott muss mich akzeptieren. Nee, das geht nicht. Du musst erst mal eingestehen, dass du Hilfe brauchst und dann bin ich bereit, dir Hilfe zu geben. Und dann bin ich bereit, deine Schuld zu vergeben. Und dann können wir als gereinigte Menschen mit einem reinen Gott Kontakt haben und zu ihm kommen. Das gibt dann eine Möglichkeit. Und dieser Kontakt, wenn er einmal hergestellt ist, ist das natürlich nicht das Ende, sondern dann geht es auch darum, diesen Kontakt weiter zu pflegen. Der ist dann hergestellt, das ist gut. Und ja, wir haben diesen Kontakt, wir können mit Gott sprechen, das wir als Gebet nennen. Wir können erfahren, wer Gott ist, wie Gott denkt, auch was er uns für Tipps für unser Leben gibt. Das können wir herausbekommen, indem wir im Gebet mit ihm sprechen und indem wir lesen, was Jesus denn gesagt hat, als er auf der Erde gewesen war, was eben seine Schüler aufgeschrieben haben. Und wir lesen das eben in der Bibel. Und es geht darum, dass dieser Kontakt dann vertieft wird, dass er erweitert wird, dass er ausgebaut wird. Weil das ist der Anfang, das ist noch nicht das Ende. Also wenn ich wieder ein anderes Beispiel benutze, dann würde ich sagen, das ist so ähnlich wie bei einer Ehe. Nicht? Also nehmen wir mal an, Sie wollen eine Ehe schließen, dann würde ich sagen, ja irgendwann, jetzt aus männlicher Sicht, nicht? Irgendwann sollten Sie Ihre Freundin fragen, ob sie denn heiraten will. Also weil sonst im Normalfall passiert da nichts. Nicht? Und dann würde man sagen, und irgendwann, dann fragt man also nach und dann sagt die Freundin ja, also es kommt ja auch auf die Freundin an. Nicht? Also sie muss jetzt ja sagen und wenn sie ja gesagt hat, und man heiratet dann, dann ist die Ehe da. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt heiraten Sie und jetzt sagen Sie, jetzt ist alles geritzt. Jetzt sage ich, tschüss, also ich gehe nach Australien, wir sind hier verheiratet, alles in Ordnung. Und meine Frau bleibt hier. Jetzt würde ich Sie fragen, wie wird sich wohl diese Beziehung entwickeln? Manche würden jetzt vielleicht sagen, etwas pessimistisch, würden sagen, die entwickelt sich gut. Es wird keinen Streit geben. Nicht? Also ich mache dann ab, so in 20 Jahren sehen wir uns wieder, nicht? 25 Jahre goldene, silberne Hochzeit feiern wir dann wieder, nicht? Ort schon abmachen, buchen, Hotel und so, nicht? Und da wird das gut laufen, kein Streit, 25 Jahre. Man muss sich nur noch sehen, dass man sich noch erkennt nach 25 Jahren. Nicht? Ja, ist ein Problem vielleicht. Aber ich hoffe, der Punkt wird klar. Der Punkt ist ja klar, eine gute Ehe ist nicht nur die, die begonnen hat, sondern eine gute Ehe ist auch die, an der man weiter arbeitet, wo man die Beziehung pflegt in der Beziehung. Und genauso ist es bei Gott auch. Natürlich, das Entscheidende ist, wir haben diesen Kontakt zu Gott hergestellt. Gott hat den ersten Schritt zu uns gesagt. Wir haben ja gesagt. Wir haben Gott gebeten, bitte nimm meine Schuld aus meinem Leben heraus. Gott hat das getan. Und jetzt ist der Kontakt da. Aber was Gott will, ist, dass jetzt an dieser Beziehung gebaut wird. So wie in der Ehe gebaut wird. Dass man Gemeinschaft miteinander hat. Dass wir auch bereit sind, uns von Gott verändern zu lassen. Weil ja, uns ist unsere Schuld vergeben, aber dann merken wir sehr bald, unser Charakter ist noch nicht total verändert, sondern plötzlich überkommt uns der Ärger über die andere. Plötzlich überkommt uns der Neid über andere. Oder plötzlich überkommt uns unsere Ungeduld oder sonst irgendwie etwas. Und da will Gott in der Beziehung, in der wir zu ihm sind, uns verändern. Also er will uns nicht nur einfach da stehen lassen, zu sagen, gut, jetzt kannst du in der Ewigkeit mal bei mir sein, das ist genug. Sondern er will auch unser Leben hier verändern. Und das ist auch ein weiterer Punkt in der Beziehung zu Gott, in dem Kontakt zu Gott. Also der Kontakt zu Gott muss erstmal hergestellt werden, aber dann muss dieser Kontakt zu Gott gepflegt werden. Diese Pflege ist nicht das, was uns ewig mit Gott in Kontakt bringt, aber das ist die logische Folge, die daraus erwächst. Genauso wie das in einer Partnerschaft ist, dass eine Partnerschaft dann gedeihen kann und wachsen kann, wenn da ein Austausch ist, wenn man gegenseitig darum ringt, wenn man gegenseitig daran arbeitet. Sonst geht das kaputt, das wissen wir irdisch. Und so ähnlich ist das dann mit dieser Beziehung zu Gott auch. Und das ist eine Entscheidung, die trifft jeder individuell. Ob mit Kirche oder ohne Kirche. Das ist nicht das Wichtige. Kirche ist die irdische Institution, egal welche. Sondern das ist eine Sache zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott. Und da kann die Gruppe der Menschen, die uns umgeben, eine Hilfe sein. Ja, wenn wir in einer Umgebung sind, wo nur Atheisten sind, dann fällt es natürlich schwerer, in Kontakt mit Gott zu kommen. Weil wenn mir alle meine Freunde jeden Tag sagen, hey, Gott gibt's doch gar nicht, du bist doch blöd, ja, dann fällt das schwieriger, gegen den Trend der Gruppe, in der ich mich befinde, Gott zu suchen und mich Gott gegenüber zu öffnen. Manchmal wird es sogar schwieriger, Gott überhaupt zu hören, wenn nur Atheisten um mich herum sind. Weil dann höre ich das Reden Gottes durch das, was ich in den Berichten der Schüler Jesu lese. Dann höre ich Gott, wie er innerlich mich anspricht, durch seinen Heiligen Geist, wie die Bibel das nennt. Aber ich denke, das kann doch gar nicht sein, weil doch alle um mich herum was anderes sagen. Dann ist das schwieriger. Oder genauso ist es auch, wenn ich später mit Gott leben will, dann ist es natürlich eine Hilfe, wenn ich Menschen um mich herum habe, die mich dabei ermutigen auf diesem Weg. Die mir auch mal erzählen, wie es denn mit ihnen und Gott geht. Das ist ja, wenn ich auf der Ehe vergleiche, ganz genauso. Also wenn ich verheiratet bin, dann ist es ja gut, mit anderen Leuten zusammen zu sein, die auch versuchen, eine gute Ehe zu führen, weil man sich Tipps geben kann, weil man sich ermutigen kann gegenseitig. Wenn man jetzt nur mit Leuten zusammen ist, die sagen, also Ehe ist doch blöd und Liebe ist doch blöd und vergiss das alles und alle sind ungerecht und alle sind blöd. Also das wird schlecht mit der Zeit, nicht? Das macht nicht gerade die beste Voraussetzung für eine Ehebeziehung. Und genauso ist das hier auch. Deshalb brauchen wir Gemeinschaft mit anderen Menschen, die Gott suchen, die mit Gott leben wollen. Aber nicht, weil wir dadurch Kontakt zu Gott bekommen, sondern weil das das Suchen nach Gott begünstigt, weil es das fördert, weil es dann leichter ist, besser ist. Und darauf sollten wir schauen. Aber den Kontakt mit Gott zu kommen, ich wiederhole nur ganz kurz, wir können das nicht aus eigener Kraft, weil wir keinerlei Möglichkeiten haben, zu Gott zu kommen. Wir haben keine Telefonnummer, wir haben keine Adresse, wir haben keinen Ort, wo wir hinkommen können. Wenn Gott keine Lust auf uns hat, aussichtslos. Aber Gott hat den ersten Schritt getan, er ist auf die Erde gekommen, er hat hier gelebt und er hat so gelebt, dass jeder Mensch erkennen konnte, dass er Gott ist. Weil er Dinge gesagt hat, die kein Mensch sagen kann, weil er Dinge getan hat, die kein Mensch tun konnte. Und das hat er vor Augen und Ohrenzeugen getan. Nicht still und heimlich in irgendeinem Winkel, sodass keiner es mitbekommen habe, sondern dass Tausende von Augenzeugen das gesehen haben und bezeugt haben. Das ist ja das Wichtige, damit wir sehen können, das ist glaubwürdig. Und damit war der erste Schritt getan. Und dann sagt er, ja, du hast die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, wenn du auf das hörst, was ich dir sage. Wenn du bereit bist, zu erkennen, dass du schuldig bist und deshalb nicht zu Gott kommen kannst und ich bereit bin, dir die Schuld zu vergeben, wenn du das willst. Und dann den nächsten Schritt zu tun, ich will in dieser Gemeinschaft bleiben. Ich will nicht nur eine Kontaktaufnahme, sondern ich will eine Beziehung. Ich will eine Freundschaft, die sich entwickelt. Ich will Veränderung in meinem Leben, damit nicht immer wieder neue Schuld angehäuft wird, sondern ich will, dass Gott mich verändert und dass ich so werde, wie ich eigentlich sein sollte oder so werde, wie es für andere Menschen gut tut, wie es mir gut tut, wie Gott mich eigentlich gewollt und gedacht hat ursprünglich. Das ist die Herausforderung, vor der wir da stehen. Ja, und da ist eben jeder selbst dran. Das kann kein anderer machen. Das kann nicht der Ehepartner für uns machen. Das kann nicht der Freund machen, die Eltern machen, die Kinder machen. Das können wir selbst machen, weil hier steht jeder vor Gott alleine da. Und deshalb kann ich in die Entscheidung auch nicht abnehmen, sondern die muss jeder selbst treffen, mit Gott darüber sprechen, im Gebet, in diesen Berichten der Begleiter Jesu, der Schüler Jesu nachzulesen, wie das denn da gelaufen ist und was Jesus über Gott zu sagen hat, sich ein Urteil darüber bilden und dann für sich und sein Leben eine Entscheidung treffen und dann, wenn man das will, auch vor Gott um Vergebung zu bitten für die Schuld, die sich im eigenen Leben angesammelt hat. Ja, und an der Stelle mache ich dann einfach Schluss. Weil der nächste Schritt, den müsste eben, wie gesagt, jeder persönlich und für sich selbst machen. Wer das gerne tun will, würde ich sagen, machen Sie das oder macht ihr das und bleibt dann auch dabei, entwickelt diese Beziehung zu Gott weiter. Wer sagt, ich weiß nicht ganz genau, wie das läuft oder ich möchte gerne mit jemand anders zusammen sprechen oder beten, das können Sie auch gerne tun. Sie können zu mir kommen oder zu irgendjemand anders, den Sie kennen, dann beten wir zusammen. Ich kann Sie nicht zum Christen machen, ich kann Sie auch nicht mit Kontakt mit Gott verbringen, aber ich kann Ihnen sagen, wie es geht. Und Sie können das selbst machen, und Sie können das aussprechen. Und Gott hat gesagt, er hört zu, wenn einer ehrlichen Herzens nach ihm sucht und will darauf auch eine Antwort geben. Das ist dann nicht mein Versprechen, sondern das ist das Versprechen, was Jesus gemacht hat, der von Gott gekommen ist und der selbst Gott ist und das dann auch tun kann. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihnen dabei auch gerne eine Hilfestellung geben, Ihnen das nochmal erklären. Und dann können Sie mit Gott sprechen und dann geht's weiter mit Ihnen und Ihrer Geschichte und Gottes Geschichte.